liebe Freunde, zu unserem Programm. Zu Beginn hören Sie diesmal unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Redaktion hat der Lothar Martin am Mikrofon. Begrüßt Sie, Jitka Matkova. Wegen der aufgedeckten Auftragsmordaffäre Sabina Slonkova, in die auch der Ex-Kanzleichef des Prager Außenministeriums Karel Srba verwickelt ist, hat sich der tschechische Premier Wladimir Špidla am vergangenen Sonntag in Prag mit Ex-Außenministerin Kavan getroffen. Dabei sind keine neuen Informationen um den geplanten Mord an der Reporterin der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, MFD, bekannt geworden. In einer Presseerklärung stellte der Regierungschef nur fest, er sei auch weiterhin an einer konsequenten Untersuchung der ganzen Affäre interessiert. Am Montag wurde bekannt, dass die MFD-Reporterin offensichtlich nicht die einzige Journalistin war, der im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Karel Srba der Tod drohte. Der ehemalige Chef des Konferenzzentrums Stirschin, Václav Hrubý, gab nämlich bekannt, er habe die Polizei bereits vor 2 Jahren darüber informiert, dass er erpresst und dass ihm und einem weiteren Journalisten gedroht wurde. Am Dienstag ist in Prag der Sicherheitsrat des Staates zusammengetroffen. Es wurde festgestellt, dass man keine ernsthaften Probleme habe, die die Durchführung des NATO-Gipfels vom 20. bis zum 22. November diesen Jahres in der tschechischen Hauptstadt gefährden könnten. Zum Gipfeltreffen der Allianz kommen führende Vertreter der 19 NATO-Staaten und aus 27 Ländern, die am Projekt der Partnerschaft für den Frieden beteiligt sind, in die Moldau-Metropole. Die Zahl tschechischer Asylbewerber in Großbritannien ist in den Sommermonaten bedeutend gestiegen. In der ersten Julihälfte haben mehr als 180 Tschechen in Großbritannien Asylanträge gestellt, während es im Januar dieses Jahres nur 21 Asylbewerber aus Tschechien gab. Darüber informierte die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Mittwochausgabe. Der tschechische Ministerpräsident Wladimir Špidla hat angesichts der neuen Roma-Ausreisewelle eindringlich an die etwa 300.000 Mitglieder starke Minderheit appelliert, in Tschechien zu bleiben und nicht in anderen Ländern Asylanträge zu stellen. Der Sozialdemokrat bat in einer öffentlichen Stellungnahme am Donnerstag die Roma, mit der neuen sozialliberalen Regierung in Prag an einer Lösung der Probleme zu arbeiten. Tschechien und die Slowakei wollen ihre Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union nicht um jeden Preis wie bisher vorgesehen bis zum Jahresende abschließen. An einer geplanten Mitgliedschaft in dem Bündnis im Jahr 2004 würden beide Länder aber festhalten, sagten die Chefunterhändler der seit 1993 getrennten Staaten in einem Gespräch für die Prager Tageszeitung Lidové Noviny, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Stadtbezirksgericht von Prag 4 hat entschieden, dass die Beschlussfassung des Rates des Fernsehsenders Česká televize ČT vom Oktober letzten Jahres, nach der Jiří Balvin zum ČT-Generaldirektor ernannt wurde, ungültig ist. Das gab Jaroslav Vaško, der Rechtsanwalt eines im Auswahlverfahren für diese Funktion nicht erfolgreichen Kandidaten, am Donnerstag der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Soweit die Wochenschau. Im Wochenendprogramm von Radio Prag hören Sie nun unsere regelmäßigen Rubriken Schauplatz und Kultursalon. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu recht herzlich Silvia Schultheis. Zu unserer ersten Rubrik. Die weltweit aktive Antikorruptionsorganisation Transparency International veröffentlichte im Herbst 2001 eine Studie über die Verbreitung der Korruption in den mittel- und osteuropäischen Staaten. In dieser rangierte die Tschechische Republik sozusagen im gesicherten Mittelfeld. Dennoch, als EU-Kandidat kann man den gesetzten Maßstäben nicht genügen. Schließlich wurde gerade diese Tatsache auch in den letzten EU-Fortschrittsberichten konstatiert. Mit diesem Thema befasste sich Olaf Barth in der Senderei Schauplatz im April. An seiner Aktualität hat das Thema aber nichts verloren. Sie hören jetzt die Wiederholung dieser Sendung.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Auch die Europäische Kommission wurde unlängst mit einem kritischen Bericht über die Unternehmersituation in Tschechien konfrontiert. Diesen legt das Europäisch-Tschechische Forum ECF vor, ein Verband, der nach eigenem Bekunden Tausende ausländischer Investoren in der Tschechischen Republik vertritt. Dort heißt es wörtlich, die Situation bezüglich der Korruption ist in der Tschechischen Republik schlechter als innerhalb der Europäischen Union. Die Direktorin der Prager Niederlassung der bereits eingangs erwähnten Organisation Transparency International, Adriana Krematschowa, weiß auch genau, was man seitens der ausländischen Investoren hierzulande beanstandet.
Myslím si, že takovým, takovým palčivým bodem je například i v souvislosti s...
Ich denke, von der externen Perspektive aus ist die Eintragung in das hiesige Handelsregister eines der Schlüsselprobleme. Bei ausländischen Beobachtern und Investoren ruft dies immer wieder Verwunderung oder gar Unzufriedenheit hervor. Weitere Problemfelder sind die Parteienfinanzierung, aber auch verschiedene Vorgänge bei den Behörden, die ich jetzt lieber nicht näher spezifizieren möchte. Es fehlt zudem auch an geschultem Personal zur Korruptionsabwehr und Bekämpfung.
Besonders die Eintragung in das Handelsregister war einer der Schwerpunkte der bereits erwähnten ECF-Kritik. Ohne Bestechungsgelder würde ein solcher Eintrag nicht selten länger als ein Jahr dauern, heißt es dort. Trotzdem, die Kritik von Seiten der Europäischen Union an der Tschechischen Republik kann Krenáčová nur teilweise nachvollziehen und erläutert.
Nejsou tam žádné doporučení. Například, jako co by se mělo z jejich strany asi možná udělat.
Es gibt in den EU-Berichten auch keine Empfehlungen, was man zum Beispiel von ihrer Seite her zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Und es ist auch nicht wahr, dass sich bei uns gar nichts tut. Ich bin zwar nicht der Anwalt der derzeitigen Regierung, muss aber sagen, dass man in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen einiges geleistet hat. So zum Beispiel bei der Polizei. Dort gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen unserer Organisation und dem Innenministerium.
Es seien bereits beachtliche Fortschritte erzielt worden, sagt Krenáčová. Und man müsse auch den zeitlichen Aspekt im Auge behalten.
Od roku 89 přešlo jenom strašně málo let pro jednu...
Das Jahr 1989 liegt noch gar nicht so lange zurück. 12 Jahre sind wenig Zeit für eine umfassende Gesellschaftsentwicklung. Auch wenn über die Tschechische Republik dauernd gesagt wird, die Korruption sei weit verbreitet, muss ich doch sagen, insgesamt bin ich ziemlich optimistisch.
Grund zum Optimismus sieht neuerdings sicherlich auch wieder Innenminister Stanislav Gross. Dieser konnte kürzlich die Regierung davon überzeugen, ein neues Instrument, das Gross als Integritätstest bezeichnet, im Kampf gegen die fortschreitende Korruption einzusetzen. Das Modell, das auf einen sogenannten Agent Provocateur baut, um die Beamten der Korruption zu überführen, hat er sich von der US-amerikanischen Bundespolizei FBI abgeschaut. Die Opposition spricht aber von der Rückkehr zum Polizeistaat. Wie schätzen unabhängige Experten dieses neue Mittel zum Zweck ein? Dazu Krenáčová.
Ich denke, dass das ganz bestimmt ein effektiver Schritt ist. Es ist zwar keine Systemveränderung, aber es ist eine positive Maßnahme, ein weiterer Kontrollmechanismus. Wir begrüßen also die Entscheidung, da dieses System auch in den USA und in anderen Staaten funktioniert hat.
Der Präsident des höchsten Kontrollamtes, Lubomír Volenik, beurteilt Gross Vorhaben allerdings anders.
Ich persönlich meine, selbst wenn der Integritätstest einen ernst gemeinten Versuch und keine Wahlpropaganda darstellen sollte, so ist er dennoch ein unglückliches System. Es gibt Hinweise, dass dieses Instrument sogar in den USA missbraucht wurde, wo es eigentlich durch mehrere Instanzen gesichert und überwacht wird.
Krenáčová verweist darauf, dass die mittels der gesteuerten Provokation überführten Beamten zwar nicht strafrechtlich verfolgt werden können, aber zumindest habe man eine Handhabe, sie augenblicklich aus dem Dienst zu entfernen. Doch Lubomír Volenik hält fest,
das System der gesteuerten Provokation ist nicht mit der derzeitigen tschechischen Rechtsordnung zu vereinbaren. Und des Innenministers Andeutungen, diese entsprechend zu modifizieren, halte ich eher für unglücklich.
Der Präsident der höchsten tschechischen Behördenkontrollinstanz fordert stattdessen ein besseres Auswahlverfahren für Beamte mit genauen Einstellungskriterien und Psychotests. Des Weiteren verbesserte Arbeitsbedingungen sowie regelmäßige Überprüfungen und Beurteilungen der Staatsdiener durch sein Amt. Sämtliche Behördenvorgänge müssten transparenter werden, was laut Volenik besonders für die Vergabepraktiken öffentlicher Aufträge gilt. Und Transparenz fordert auch Krenáčová für das von ihr gepriesene Provokateursystem.
Jedes in sie abgeschlossene System ist in gewisser Weise gefährlich und missbrauchbar. Es wird also darauf ankommen, das System transparent zu gestalten. Es sollte genau festgelegt werden, wie man die sogenannten Provokateure auswählt, wie die Kontrollmechanismen aussehen und welche Sanktionen verhängt werden. Dann wird es auch keinen weiteren Ansatz für Korruption oder Filz geben.
Die Regierung und insbesondere Innenminister Gross wurden von der Opposition kürzlich kräftig abgewatscht. Die Regierung habe im Kampf gegen die Korruption auf ganzer Linie versagt, hieß es da. Doch Antikorruptionskämpferin Kramatschowa meint,
sie hätte wohl keine Eins darauf bekommen. Ich befürchte, die Bewertung würde wohl eher im unteren Schulnotenbereich angesiedelt sein. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass sie versagt habe. Allein die Tatsache, dass dieses Regierungsprogramm vorgelegt wurde, zeigte schon den Willen der Regierung, etwas zu unternehmen.
Dem schließt sich Wolenik im Wesentlichen an und mahnt,
es ist auch nicht nur ein Kampf der Regierung. Wir brauchen einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens. Aber ich bin optimistisch und glaube, dass der öffentliche Wille dahin geht, die Korruption zu bekämpfen. Wir alle, jeder Minister, jeder Politiker, jeder Beamter und jeder Bürger muss bei sich selbst anfangen, der persönlichen Vorteilsnahme abschwören und somit die Korruption unterbinden.
Auf der internationalen Rangliste, dem von Transparency International erstellten Korruptionsindex, liegt Tschechien im Mittelfeld. 49. Platz von 91. Wie beurteilt Wolenik die tschechische Situation im internationalen Vergleich?
Ich bin überzeugt, dass die Situation in Tschechien nicht nur keinesfalls schlimmer als in den anderen mittel- und osteuropäischen Staaten ist, sondern auch nicht wesentlich anders als in einigen EU-Ländern. Natürlich kann ich das Transformationsland Tschechien nicht mit den skandinavischen Ländern vergleichen, wo die Mentalität eine ganz andere ist und es gewachsene Traditionen gibt. Aber wenn man zum Beispiel Frankreich, Italien oder vor allem Griechenland betrachtet, dort ist es um die Korruption nicht besser bestellt als hierzulande. Und ich wüsste auch gern, nach welchen Kriterien die sogenannte Korruptionsrangliste erstellt wird. Denn die ist meiner Meinung nach nicht sehr objektiv.
Ganz gleich, nach welchen Kriterien der von Transparency International verfasste Korruptionsindex auch erstellt sein mag, er belegt letzten Endes die Einschätzung des Präsidenten des höchsten Kontrollamtes. Dort liegen nämlich die EU-Mitgliedstaaten Griechenland und Italien nur um ein paar Zehntelpunkte vor der Tschechischen Republik. Das war der Schauplatz. Vom Mikrofon verabschieden sich
Silja Schulteis,
Lothar Martin
und Olaf Barth.
Weiter geht es jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit dem Kultursalon. Dort besuchen wir heute die Sammlung alter Meister der Nationalgalerie im Sternbergpalais auf der Prager Burg. Marcela Požarek wird Ihnen Meisterwerke der Sammlung vorstellen und Sie in den folgenden Minuten durch die Sendung begleiten.
Immer wenn man in Großstädten ist, sucht man sie, die Postkarten mit den magischen, unverwechselbaren Orten drauf, der speziellen Atmosphäre eingefangen in einer strahlend bunten Fotografie, auf der die Stadt immer attraktiv zu brillieren hat. In Prag findet man aber auch ganz schlichte, schwarz-weiß Postkarten mit menschenleeren Orten der tschechischen Metropole. Es handelt sich dabei um Bilder von Jan Reich, den ich in seinem malerischen Atelier im märchenhaften Stadtteil Novi Svět auf dem Prager Hradčín besucht habe. Reich begann seine fotografische Laufbahn in Paris, wo er 1969 für ein paar Monate weilte.
Ich war damals völlig von Frankreich begeistert, weil ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben im Ausland leben konnte. Es gab dort keine Okkupation und keine Kommunisten. Es war ein freies Land und eine freie, unglaubliche Stadt. Ich habe ein Dreivierteljahr Paris fotografiert. Auf diesen Aufnahmen sind sehr viele Menschen zu sehen, weil die dort einfach auf der Straße sind, wie man überhaupt in Paris viel mehr draußen lebt. Es gibt dort ja auch viele Ausländer und so fühlte ich mich dort sehr wohl. Ich war sehr glücklich, aber unfähig zu emigrieren. Ich hatte plötzlich Heimweh und sehnte mich nach meinen Freunden. Deshalb bin ich zurückgekehrt und das war völlig tragisch. Denn als ich hier war, wollte ich augenblicklich wieder verreisen. Paris war eine sehr offene Stadt, hatte eine wunderschöne Atmosphäre und war für uns Prager eine richtige Kulturmetropole.
Die Pariser Bilder widerspiegeln die kühne, unnahbare Eleganz einer souveränen Metropole wider. Schicke Damen im Kostüm in lässiger Pose, auf dem Kies der Tuilerien stehend, bullspielende Männer auf der Place de la Nation. Als Jan Reich wieder nach Prag zurückkehrte, war er erstmal schockiert.
Als ich zurückkam, dachte ich, ich würde einfach weiter fotografieren. Aber hier verschwanden plötzlich 300 Zeitschriften. Ich war schon als Student gewöhnt, dass ich meine Bilder publizieren kann, und das war überhaupt nicht mehr möglich. Und so begann ich, umherzuirren, weil man hier aber überhaupt keine Menschen fotografieren konnte, sie sahen alle grau und verhärmt aus und überall waren Polizisten, habe ich, um nicht verrückt zu werden, begonnen, Orte aufzusuchen, die ich als Kind kannte. Ich erinnerte mich plötzlich an die glücklichen Augenblicke und an konkrete Orte, die ich kannte und wo natürlich auch keine Menschen waren. Ich komme aus dem Stadtteil Davidze und das war sozusagen, als ich ein Kind war, mein Revier. Ich fand da die Atmosphäre der 40er Jahre wieder, weil hier ja nie gebaut wurde und so blieb alles unberührt. Die Prager Peripherie ist sehr bizarr, da sie sehr dörflich ist. Überall wächst Unkraut und man hatte kein urbanistisches Konzept für den Stadtrand. Zu der Zeit konnte man nicht richtig ausstellen. Die Fotos zeigte ich in einem kleinen Theater und meine Frau, die ich damals noch nicht kannte, schrieb mir, etwas traurig für einen Sonntagnachmittag.
Von Kunst allein, von traurigen Bildern der Prager Peripherie, konnte man aber zu der Zeit nicht leben.
Protože v té době vlastně, což je nevídaný, jako když to člověk řekne, si musel vychodit do práce. A já jako jsem byl jako umělec, protože jsem měl na to papír.
Ich musste damals von etwas leben. Ich hatte die FAMU absolviert und musste, das war ja üblich so, richtig zur Arbeit gehen. Ich musste als Künstler irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Aber ich hatte während des Jahres nur ein sogenannt unerhebliches Einkommen und deshalb begann ich für einen Verlag Postkarten von Tschechien zu machen. Ich mochte dieses Rumreisen, aber das Problem war, dass die Arbeit aufs Kommerzielle abzielte. Das heißt, man musste farbig fotografieren und die Bilder mussten alle schön sein, gefällig, mit Sonnenschein. Und das begann mich zu stören, da man immer mehr in den Kitsch abrutschte.
Später, nach den Kindheitsrecherchen, wurde ein anderes Thema für Reichswerk zentral, das sogenannte oft beschwörte magische Prag.
Als wir hier in die neue Welt umgezogen sind und ich auf dem Hradschin spazieren ging, dazumal waren hier ja kaum Menschen, begann ich dieses geheimnisvolle Prag zu fotografieren, die Erinnerungen an die Geschichte dieser Stadt. Wenn man hier alleine durch die Straßen läuft, dann verfällt man diesen vielen Epochen. Die 80er Jahre waren grauenhaft, aber ich bewegte mich in ganz anderen Zeiten. Ich hatte diese einfache Holzkamera, die ich von Josef Sudek habe, und machte diese Bilder, die voller Details und doch ganz simpel sind. Hier sehen wir so ein Bild des Altstädter Platzes, ganz ohne eine Menschenseele. Man ist ganz allein und wird sich bewusst, dass man eigentlich mit der Stadt und deren metaphysischen Werten leben sollte. Dazu hat im Katalog Bohemian Hrabal ein sehr schönes Vorwort geschrieben.
Hören Sie also hier einen Auszug aus Hrabals Vorwort mit dem Titel Die zärtliche Apokalypse von Jan Reichs Bildern. Die Fotografien, an denen Jan Reich über 13 Jahre gearbeitet hat, zeigen Prag wenige Stunden, nachdem die Bürger und alle Menschen zum letzten Gericht gerufen wurden. Prag ist eine leere Stadt, Straßen, Plätze und Häuser, deren Einwohner alle weggegangen sind oder ihre Unterkünfte noch nicht verlassen haben. Es ist nach Roland Barthes eine Stadt, die weder von Engeln noch von Drachen bewacht wird. Ein Anblick, bei dem man nicht die gewisse Perversität wahrnehmen kann, mit der man schöne alte Bauten betrachtet. Wie Barthes weiterschreibt, es ist ein Augenblick von Dekadenz und gleichzeitiger Weissagung. Ein Augenblick zärtlicher Apokalypse, ein historischer Augenblick höchster Erlebnisfülle. Jan Reich hat sich den Luxus erlaubt, die Prager Straßen und Plätze ohne Touristen, ohne Menschen festzuhalten, mit seiner Kamera, die er von dem großen Fotografen Sudek geerbt hat, der mit einem Arm und seinem archaischen Apparat im Rucksack durch die oft menschenleere Stadt Prag irrte, nur um sie in Statu Nascendi zu ertappen, in der Morgendämmerung ohne Menschen, dafür aber mit der Schönheit einer jungfräulichen Stadt, deren Gerippe an einen Rollstuhl gefesselt ist, eine Großstadt eingepfercht in die Architektur. Prag hat sich jedoch früher oder später für Jan Reich als Motiv ausgeschöpft.
Nejde fotit už, protože ta Praha je předspaná, jako je přehlcená už. Protože tady kdo turistama, autama, tak a to já...
Heute kann ich Prag nicht mehr fotografieren, weil die Stadt einfach zu überladen ist mit Touristen und Autos. Ich habe da absolut nichts dagegen, das ist einfach so. Die ursprünglichen Bewohner von Venedig sind auch schon längst alle ausgezogen. Ich beschäftige mich auch mit anderen Städten, wie Budweis beispielsweise, und da ist dieses Geheimnis noch vorhanden. Auf meinen Bildern ist immer eine Dominante zu sehen, eine Kirche oder ein Stadtturm, und das ist immer über den Menschen, eine Art Transzendenz. Heute betrachtet man das alles als Denkmäler, aber früher war das alles wie ein großes Ganzes. Es gibt nicht nur die große Architektur, sondern auch ganz feine Ornamente und Details, die wiederum mit dem Ganzen korrespondieren. Die Stadt hat dadurch eine Einheit, deren man sich oft nicht bewusst ist.
Falls Sie Reichsfotografien in Deutschland sehen wollen, dann haben Sie jetzt die beste Gelegenheit dazu. Bis zum 30. April ist in der Galerie Bohemica in Isenhagen bei Hannover der Zyklus Prag und die Moldau zu sehen. Was es damit für eine Bewandtnis hat?
No, a ja jsem dělal,
ich hatte in den 80ern mit einem Zyklus Moldau begonnen, da ich eine Weile in der Nähe des Flusses lebte, und so entstand die Idee, diese Reihe zu komplettieren und als Buch herauszugeben. Die Moldau ist ja ein lebendiger Organismus, und das begann mich zu faszinieren, dieser Kontrast der Natur und der ganz dominanten und raffinierten Architekturlandschaft. Am Flussufer selbst findet man dann viele unberührte Orte, weil die einfach nicht verbaut werden konnten. Und das übt einen eigenartigen Reiz aus. Wenn man sich nur die vielen Geländer anschaut, die eigens künstlerisch gestaltet wurden, nimmt man diese Qualität auf Bildern viel mehr wahr, als wenn man im Verkehr nur so daran vorbeiläuft oder wenn man die verschiedenen Pflastersteine betrachtet. Wenn man sich hier diese Jugendstillampen auf dieser Brücke anschaut, dann korrespondieren diese Motive mit den Bäumen, also wieder diese Einheit. Alles fließt organisch ineinander über. Wenn ich allein durch die Stadt gehe, dann ist es, als würde sie mir gehören. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Zudem symbolisiert der Fluss ja auch den Fluss der Zeit.
In seinem letzten Fotografiebuch hat ein weiterer berühmter Schriftsteller das Vorwort geschrieben. Hören Sie zum Abschluss unserer Sendung Milan Kunderas Text »Der Mensch, die Stadt, der Fluss«. Der Mensch lebt in einer Wohnung, betrachtet sie als sein Heim, sieht darin wie in einem Spiegel sein unnachahmliches Ich, geht dann weg, auf das ein anderer in derselben Wohnung, in derselben Stadt lebt, darin, wie in einem Spiegel, sein unnachahmliches Ich sieht und am Ende davon geht, auf das irgendein anderer in derselben Wohnung, in derselben Stadt lebt und so weiter und so fort, bis ans Ende aller Wohnungen und Städte. Die Leute lieben ihre Stadt, halten sie für die ihre, aber die Stadt gehört ihnen nicht. Jan Reich weiß das. Sein Prag ist eine Stadt ohne Menschen. Vom lebenden Menschen hat er nur ein paar Spuren im Schnee hinterlassen. In dieser unsentimentalen Nüchternheit liegt die Stärke seines großartigen Stils. Dies ist Jan Reichs zweites Buch über Prag. Die Fotos im ersten Band waren horizontal, eine ruhige und stille Welt. Im zweiten sind sie vertikal, eine grausame, dramatische Welt. Überall erheben sich Türme, Säulen, Schilderhäuschen, Kandelaber, Pfähle, Laternen, kahle Äste, aufgeregt gestikulierende Hände von Statuen. Und unten fließt der Fluss, der von allem nichts weiß. Das Wasser kennt zwei Existenzformen, die als Meer und die als Fluss. Das Meer lässt den Menschen nicht aus den Augen, es springt ihn an mit seiner Flut, mit seiner Brandung, es provoziert ihn, fordert ihn heraus. Der Fluss fließt seinem eigenen Ziel entgegen. Er sieht niemanden an, dreht sich nicht um. Der Mensch beugt sich unter der Traurigkeit, aber mit seinem friedlichen Gleichmut macht der Fluss ihm klar, dass das, was ihm eine Last ist, tatsächlich nichts wiegt. Der Fluss fließt. Der Mensch sieht ihn an und begreift, dass nichts auf dieser Welt Gewicht hat, dass er selbst keinerlei Gewicht hat und dass das der einzige Trost ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie also wieder einmal in Prag sind und Postkarten verschicken, dann wählen Sie doch zur Abwechslung die Schwarz-Weiß-Motive von Jan Reich aus. Damit verabschiedet sich wieder einmal Marcela Požárek vom Kultursalon.
Und das war's wieder für heute bei uns. Der Verabschiedung von Marcela Požarek schließe ich mich an und wünsche Ihnen im Namen aller Beteiligten noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.